Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, meine kleinen Sommerferien sind fast vorbei. Wenn ich sage Sommerferien, dann muss ich das immer in den Kontext einordnen. Prinzipiell wird sich jetzt gar nicht so viel ändern, denn ja, mein Leben ist ja geprägt vom Prinzip einer wöchentlichen Routine, die auch eng mit dem chinesischen Aktienmarkt verbunden ist und mit dem Geschehen an den Finanzplätzen. Aber ich habe ja hier in China nochmal ein paar extra Missionen und Aktivitäten dazu gehört, unter anderem Mandarin-Unterricht. Und da ist einfach im Sommer so eine kleine Pause jetzt gewesen, wobei ich auch jetzt nochmal Privatunterricht genommen habe, extra, um sozusagen ein bisschen die Lücken zu füllen, um auch die Zeit zu nutzen, also das persönlich so ein bisschen ergänzt. Aber meine Sprachschule, die hat jetzt eben geschlossen, wird dann im September wieder aufmachen. Und das Ganze habe ich natürlich dann auch genutzt, um mehr zu reisen. Das war auch so geplant. Meistens ist es sogar einfach nur so, dass ich die Wochenenden ja was in Guangzhou mache oder einfach nur so ein paar Schritte raus mache. Und einmal im Monat habe ich wirklich einen größeren Trip gemacht. Letzte Woche zum Beispiel bin ich einfach nur in die Nachbarstadt nach Foshan. Foshan ist wirklich auch so, ja, sagen wir mal, wirklich das Herzen von Kanton. Also Guangzhou, Foshan. Das sind wirklich so diese alten kantonesischen Städte mit wirklich einer, ja, ich glaube, Foshan 5000-jährigen Geschichte. Auch der Ort, wo die kantonesische Oper herkommt, bekannt für Kunstwerke und so weiter. Der Löwentanz kommt, glaube ich, sogar dort her. Und diese Städte hier verschmelzen einfach. Das ist unglaublich. Also Guangzhou und Foshan sind im Prinzip eine Stadt, wenn man so fassen will. Ja, also klar würden die jetzt nicht unterschreiben, die dort herkommen, aber da kann man sogar wirklich mit der U-Bahn dann hinfahren. Und alle anderen Städte hier im Perlflussdelta, da werde ich sicherlich schon mal eine Folge zu machen, separat. Die kann man eben mit dem Zug so erreichen, dass es wie eine Art Mega-S-Bahn ist. Das Ziel auch ist im Prinzip, dass sich alle von diesen neuen Städten, die hier im Perlflussdelta sind, innerhalb von einer Stunde circa erreichen kann. Und das ist, glaube ich, machbar. Also was ist das Weiteste? Wahrscheinlich Macau von hier, von Guangzhou. Und auch das ist relativ schnell zu erreichen. Ja. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich genieße den Sommer hier sehr und werde dann auch nächste Woche sozusagen meinen kleinen Abschlusstrip für den Sommer machen nach Guizhou. Guizhou, eine Provinz, die, wie beschreibe ich das? Ein Stück weiter nordwestlich liegt Richtung Yunnan schon, also wirklich eher so Südwesten schon von China. Ganz vereinfacht gesagt, eine sehr schöne Provinz und werde dort nochmal ein paar Tage verbringen in der Hauptstadt der Provinz und dann mir auch nochmal eine alte Stadt anschauen, ein bisschen wandern gehen zwischendurch. Immer die Arbeit mit dabei. Ja, also ich bin jemand, der jetzt nicht einfach nur sagen kann, okay, ich bin noch 5-6 Tage raus. Das funktioniert nicht, aber das ist völlig okay. Und das wird sozusagen mein runder Abschluss dieses Sommers. Ja, eine Meldung, die letzten Tage kam, die ich dachte, die muss ich aufgreifen, ist, dass möglicherweise chinesische Bürger tatsächlich nun eine eigene Cyber-ID bekommen. Das sind momentan nur Gerüchte, Meldungen, aber es ist schon konkret. Also es ist keine Erfindung irgendwo medial, sondern es ist so, dass sich angeblich 65 Apps in China ernsthaft mit dem Szenario auseinandersetzen, dass sie eine Art, sagen wir mal, Online-Ausweis einführen, eine chinesische ID, die man speziell benutzt, wenn man online aktiv ist. Ja, also wenn man sich registriert, muss man eben so eine ID vorweisen, dass man im Prinzip verifiziert wird. Das ist wie eine Art Ausweispapier, was man dann hochlädt. Und ja, wie die dann die genau aussieht, es wird irgendeine ID sein, die sich aus verschiedenen Zahlen wahrscheinlich speist. Es gibt einen entsprechenden Gesetzentwurf, der momentan wohl dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und Cyberadministration vorliegt und im Juli schon veröffentlicht wurde. Und momentan, ja, sozusagen geprüft wird. Natürlich gibt es dann auch direkt Kritik, die aber, wie wir euch denken können, dann auch im Internet in China gerne mal verschwindet oder weggespült wird. Kritik ist im Prinzip, dass man sagt, damit hätte ja die Regierung sozusagen vollen digitalen Zugriff, einen zentralen Zugriff und könnte das Ganze einfach komplett steuern, wo ich sage, ja, aber das ist eben China, das ist jetzt nicht unbedingt Neues und Überraschendes, aber klar, wenn sowas dann zentral nochmal kommt und so eine Maßnahme verabschiedet werden würde, dann haben natürlich die Leute in China, die sich trotzdem mehr mit sowas wie Datenschutz auseinandersetzen, damit schon noch ein Problem. Und die Kritik ist vor allem, dass dafür auch halt keine wirkliche rechte Grundlage gibt. Also gerade auch die Juraprofessoren irgendwo in Peking und so haben dann schon darauf hingewiesen und gesagt, naja, also da haben wir schon nicht nur soziale Risiken, sondern auch die Rechtsgrundlage ist hier sehr fragwürdig, wenn so ein Gesetz in Kraft tritt. Und das, was auch natürlich kritisiert wird, ist, dass man sagt, was soll das eigentlich? Wir haben doch sowas schon. Denn in der Tat ist es so, dass eigentlich heute schon das war auch meine erste Reaktion, dass heute eigentlich schon die Handynummer ja im Prinzip ein Stück weit genau diese Funktion erfüllt. Jetzt ist es natürlich so, die Handynummer ist im Prinzip ja beliebig austauschbar und auch nichts Permanentes und auch nichts immer Verbindliches, aber de facto ist es so, dass wir hier in China, wenn wir irgendwie Online-Plattformen nutzen, eigentlich immer uns mit unserer Telefonnummer registrieren müssen. Und hinter der Telefonnummer, also Handynummer, steckt ja auch nichts anderes als meine Identität. Sprich, bei mir ist es die Ausweisnummer von meinem Passport und bei den Chinesen ist es dann normalerweise ihre chinesische ID. Insofern ist natürlich die Frage, was genau ist jetzt der Zweck, aber es ist halt so, dass man jetzt damit nochmal das Ganze möglicherweise positiv ausgedrückt vereinfachen und universeller gestalten möchte, standardisiert eine ID implementieren möchte und das Ganze eben noch verbessern will. Ob das dann durchgeht, muss man schauen, könnte gut sein. Was man hier in China sagen muss, ist, also es ist auf der einen Seite sehr, sehr praktisch, dass es heute im Prinzip schon mit dieser Handynummer funktioniert, dass man sich überall registriert. Ja, es hat aus meiner Sicht tatsächlich auch viele Vorteile und das möchte ich auch mal ganz klar sagen. Ich bin jetzt auch niemand, der jetzt für eine Verifizierung überall und für besonders viel Kontrolle einsteht. Muss aber auch sagen, diese ID hier oder sagen wir mal die Telefonnummer, das ist schon praktisch, weil du eben damit ganz klare Regeln hast, ja, und gleichzeitig im Internet auch natürlich ein Stück weit sagst, hey, wir sind ja momentan alle so dabei, dass wir sagen, es wird immer mehr virtuell. Ja, es ist teilweise bedauerlich, ich sehe das auch sehr kritisch, also das sehe ich eher kritisch, dieses Soziale, dass das ins Internet abwandert, aber ganz ehrlich, das ist beschlossene Sache. Also wie das dann genau aussieht, wie der Einzelne es lebt, okay, das steht immer auf einem anderen Blatt Papier, aber dass wir immer mehr in eine virtuelle Welt abwandern, ob das dann Metaverse heißt oder was auch immer, das ist einfach so. Ja, viele leben heute schon in der Parallelwelt über Computerspiele und das ist halt so. Ja, das will ich jetzt auch gar nicht kommentieren oder bewerten. Nur dann ist es halt auch so, dass ich sage, wenn wir das so machen, dann sollte uns schon klar sein, am Ende sind wir halt irgendeine Person und dann macht es auch Sinn, dass wir im Internet, wenn wir da Spuren hinterlassen, wenn wir dort auch interagieren mit anderen Menschen, dass wir uns dort eben auch ausweisen, so wie ich es ja in der realen Welt auch machen muss. Also jetzt nicht jeden Tag, wenn ich eine Packung Kaugummi kaufe, muss ich ja meinen Ausweis ja auch nicht zeigen, aber dass ich sage, theoretisch weiß jeder, wer ich bin, wenn es denn erforderlich wäre. Ja, sprich gerade, wenn ich eben entweder kriminellen Machenschaften nachgehe oder wenn ich einfach Dinge tue, die sich nicht gehören. Dazu gehört für mich auch letztendlich Beleidigung, Umgangsweisen. Und alleine, dass du registriert bist, schützt ja schon davor. Ja? Also wir wissen ja selbst, jemand, der jetzt hier irgendwie öffentlich auftritt, und jeder weiß, sieht ihn, weiß, wer er ist, der wird sich ja ganz anders verhalten, als derjenige, der im Internet unter einem Pseudonym, Synonym, eigentlich nicht Synonym, unter einem Pseudonym oder einem Akronym irgendwie auftritt. Ich meine, ich sehe das ja selbst bei mir und mein YouTube-Kanal ist sehr, sehr zivilisiert und sehr, sehr human. Dafür bin ich auch dankbar. Aber selbst da sieht man ja manchmal Leute, die natürlich nicht mit ihrem Klarnamen da unterwegs sind, irgendeinen Mist schreiben, wo man sich denkt, würde da ein Bild von dir oder sagen wir nur der Name stehen? Ja, selbst wenn du, keine Ahnung, Hans Bauer heißt, den Namen gibt es ein paar Mal, du würdest ganz anders auftreten. Und das finde ich nicht verkehrt, weil wir eben immer mehr in dieser Welt leben und sagen, das wollen wir auch, ja, wir wollen da interagieren. Und dann finde ich das nicht verwerflich, wenn man dort sich auch an gewisse Spielregeln hält, ja. Insofern generell finde ich das nicht unbedingt falsch, habe da persönlich auch überhaupt kein Problem und sehe diesen Zug eigentlich, den China gemacht hat mit seinen Telefonnummern, dass man sich da immer registrieren muss, jetzt nicht als, weiß nicht, als komplett abwegig. Für mich ist eher manchmal so ein bisschen schon fast nervig, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und hier ist ja ganz oft so, ich gehe in einen Café, scanne, guck mir das an, bestell was und muss dann nochmal mich kurz damit registrieren. Das ist eher so ein bisschen nervig. Das hat aber an sich nichts mit Kontrolle zu tun. Das ist dann eher so, dass die halt wollen, dass du da Accounts anlegst. Das hat dann eher schon wieder was mit Marketing zu tun. Aber ja, um es kurz zu machen, hier in China brauchst du eben zwei Nummern oft, auch wenn du jetzt ich habe ja über Reisen gesprochen am Anfang, du brauchst ganz oft die Telefonnummer und du brauchst dein Ausweisdokument. Dafür ist es aber auch so, dass du dann Ruhe hast, das ist auch ganz klar einheitlich, du hast da nicht nochmal irgendwas, sondern viele Netzwerke oder Apps, die verwenden dann auch nur das, ja. Du hast ja so beispielsweise jetzt bei, wenn ich in Deutschland bin, bei der Bahn oder wenn ich irgendwo bin, bei Amazon, dann hast du ja nochmal dein eigenes Benutzerkonto, ja, da musst du nochmal das Passwort wissen und so weiter und das hast du hier nicht. Natürlich haben die im Hintergrund wahrscheinlich auch nochmal eine ID für dich, aber die siehst du nicht. Du musst dich überlegen, okay, welche E-Mail-Adresse habe ich hier verwendet, welches Passwort, das nicht, ja, das macht es natürlich auch praktisch. Und oft kannst du ja direkt über dein Handy dich dann anmelden, weil du eben die Nummer hast oder mit deinem, meistens ja dann über Fingerabdruck mittlerweile. Das heißt, da muss man sagen, ich muss mir hier keine Passwörter eigentlich großartig merken. Das ist wieder sehr praktisch. Also es hängt maximal noch an WeChat oder so, ja. Aber da bin ich ja eingeloggt. Das muss man sagen, ist jetzt sehr, sehr praktisch. Und das auch nochmal so, wenn du jetzt hier unterwegs bist, es ist dadurch natürlich einfacher, auch gerade wenn ich jetzt die Sache buche, ich buche mittlerweile eigentlich alles über trip.com. Ich habe vor ein paar Wochen, Monaten mal gesagt, ich habe über WeChat gebucht. Mittlerweile mache ich alles über trip.com und ihr wisst jetzt, keine Werbung für diese Plattform. Übrigens, die nehmen sich preislich nicht viel. Bei WeChat gibt es eben einen eigenen Anbieter, Tongchang. Das ist eigentlich eine eigene Firma, die bei WeChat integriert ist. Die machen quasi einen kompletten Traffic über WeChat. Da kannst du über diese Mini-Apps direkt buchen. Aber ich mache tatsächlich alles mittlerweile über trip.com. Übrigens auch meine Flüge meistens über trip.com und das ist sehr, sehr gut in der App drin. Trip.com ist ja eine chinesische Firma auch, denen gehört unter anderem Skyscanner und so weiter. Das ist aber nicht der Grund, sondern die sind einfach wirklich zum einen preislich sehr, sehr gut, also sind meistens immer bei den Top-Dingern dabei und es ist einfach unglaublich verlässlich. Ja. Es ist sehr, sehr gut angeordnet und gerade hier für die Züge ist es wirklich die beste Variante, weil es einfach sehr, sehr transparent ist, sehr, sehr gut funktioniert und ja, es gibt keinen Grund, sage ich mal, das nicht zu nutzen. Und da bin ich einfach super aufgehoben und da ist es dann auch so, dass ich im Prinzip diese beiden Nummern ja schon habe und muss dann, wenn ich an die Zugstation komme, nur noch meinen Ausweis vorzeigen und alles andere ist schon geregelt. Ja, das ist alles hinterlegt, da gab es auch nie jetzt ein Problem und auch interessant, dass es schon noch eine Behandlung gibt, sozusagen immer von verschiedenen Gruppen, also im Prinzip gibt es drei Gruppen, es gibt den Chinesen, es gibt den Ausländer und es gibt was zwischendrin und das sind dann die Taiwanesen und Hongkongesen. Zum Beispiel ist auch so, ich habe hier Probleme bei der Registrierung mit den Fahrrädern. Ich kann wirklich nur eigentlich die von Alibaba, also Hello Bike heißt das, die kann ich wirklich gut nutzen. Und die anderen beiden, da werden IDs gefordert, die ich eigentlich nicht habe. Also nicht besonders freundlich, aber interessant, wenn man sich da registriert, dann gibt es eben nochmal eine Unterscheidung zwischen Hongkonger und Taiwanesen, die ja laut China eigentlich Chinesen sind, aber wenn es dann zu sowas kommt, sind sie dann doch nicht chinesisch. Und die sind nochmal zwischendrin, haben es dann ein bisschen einfacher, aber bei den meisten Sachen ist es okay. Übrigens ganz interessant, China, Taiwan, gerade die Tage mich unterhalten, irgendwie nimmt man es gar nicht so wahr, weil für mich ist es so, ja, nach Taiwan kann ich jederzeit, in China bin ich schon, aber tatsächlich, es können die Chinesen momentan eigentlich gar nicht nach Taiwan so einfach reisen. Ja, also man hat seit 2019 aufgrund der ja doch nicht so guten Beziehungen, ja eher politisch natürlich unter gewissen Spannungen geprägt, hat China eigentlich angefangen, Taiwan zu bestrafen, indem sie gesagt haben, hey, also wir Chinesen dürfen jetzt nicht einfach mehr nach Taiwan so einfach reisen. Wir brauchen da ein spezielles Reisevisum und bei Gruppenreisen kommt man hin und es gibt auch die Möglichkeit, also geschäftlich ist eh kein Problem. Da ist ja eh so, dass die so eng verzahnt sind, da geht es gar nicht anders. Aber ich kann jetzt nicht einfach mich als Chinese, so habe ich es jetzt auch nochmal verstanden, ich habe es nochmal nachgelesen, weil ich es auch von einer Bekannten hier so mitbekommen habe, die gesagt hat, ja, ich kann nicht einfach nach Taiwan fliegen wie du, Erik, was ja auch total aberwitzig ist, dass die im Prinzip ein spezielles Reisevisum brauchen, was einen natürlich schon davon abschreckt, weil du kannst aus China relativ einfach nach Japan, nach Thailand fliegen, überhaupt kein Problem. Ja, mittlerweile machst du Urlaub, die Leute rennen dort mittlerweile massenhaft hin, gerade auch Japan, schwache Währung momentan, Thailand immer attraktiv, aber nach Taiwan, was ja laut China, eine Provinz von China ist, kannst du nicht einfach reisen. Und man will dort vor allem eben auch Taiwan ökonomisch bestrafen, weil der Tourismus für Taiwan jetzt auch nicht ganz unwichtig ist. Und natürlich die größte Gruppe an Reisenden immer die Chinesen selbst waren, also die vom Festland. Und das funktioniert nicht. Und das ist auch interessant, wenn man sich damit so Chinesen unterhält. Und ich auch so sage, naja, wo kann ich denn in Asien einfach hin? Da, Malaysia, Taiwan. Ich sage, ja, Taiwan kann ich für 3 Monate hin, brauche kein Visum. Und ich schaue dann an und merke irgendwie, okay, Taiwan ist anscheinend in vielerlei Hinsicht doch eben nicht das chinesische Festland. Und für mich wäre es kein Problem, jetzt morgen nach Taiwan zu fliegen, eine Woche später wieder zurück. Der Chinese kann das nicht. Also schon interessant sowas. Aber umgedreht übrigens, die Taiwanesen können ganz einfach nach China. Ja, ich habe jetzt hier auch schon mal ein paar getroffen, die meist auch eher geschäftlich dann herkommen, manchmal auch reisen. Also das ist schon irgendwie manchmal eine verrückte Welt, wenn man sieht, wie einseitig gewisse Dinge dann laufen. Umgedreht kann man natürlich dann im Prinzip ja sowas untersagen. Also auch verrückt, dass im Prinzip China sozusagen das von sich aus einschränkt. Also es ist nicht Taiwan, die sagen, nö, sondern es ist wohl China. Also das mal so als kleine Randanekdote, finde ich immer interessant, sowas zu vermelden. Übrigens ist es dann so, wenn jetzt hier ein Taiwanese ist oder so, dann darf man sich das nicht so vorstellen, dass der hier im Kriegsmodus agiert und irgendwie jetzt einen Hass auf China hat oder umgedreht. Die Chinesen sagen, oh, du bist ein Taiwanese, du weißt schon, dass du zu uns gehörst. Also so ist es nicht, ja. Die Leute sind im Alltag mit dem Thema sehr, sehr entspannt. Da hast du jetzt keine großen kriegerischen Debatten oder diese permanenten Spannungen. Es gibt natürlich immer diese 5%, vielleicht sind sogar noch weniger, diese Hardliner, ja, die dieses Thema dann schon sehr ernst nehmen, auch aufgreifen. Aber generell, ungeachtet dieser Spannung, darf man sich das nicht so vorstellen, dass diese Länder hier ständig oder die Leute sich darüber jetzt so einen Kopf machen und das ganze Thema so, ja, ich sag mal, super verbissen sehen und da ständig jetzt drüber sprechen, ja. Also, nochmal zurück. Ausweisnummer, Passport, Handynummer ist wichtig. Ich habe bei der letzten Reise ein Pärchen getroffen aus Irland, die ist tatsächlich hier für 2 Wochen komplett ohne Handynummer probieren wollen. Da habe ich gesagt, wow, ist mutig, weil es einfach teilweise nicht geht oder dich stark einschränkt. Aber wir wissen alle, überleben tut man. Und das ist einfach so ein bisschen das, wie es hier aussieht. An sich ganz praktisch, aber klar, auch wieder so ein Ding. Wer damit jetzt ein Riesenproblem hat, der wird da wahrscheinlich in China einfach nicht richtig aufgehoben sein. Übrigens, bei mir war es damals auch so, ich habe mir dann direkt am Flughafen, als ich hier ankam, die erste Handlung war eine Handynummer geholt, was ich normalerweise nie mache am Flughafen, weil du ja immer im Prinzip dich dumm und dämlich zahlst. Habe es aber damals gemacht, weil genau auch der Hintergrund war, ich wollte direkt loslegen, mir eine Wohnung suchen und das konnte ich nicht aus Deutschland machen. Ja, normalerweise habe ich gedacht, okay, macht ja Sinn, dass ich vorher schon mal ein bisschen schaue, aber diese ganzen Portale, um eine Wohnung zu finden, das sind eben chinesische Apps. Und Apps kannst du normalerweise nur benutzen, wenn du eine chinesische Nummer hast. Und das ist natürlich auch wieder ein Nachteil, weil es macht ja auch Sinn, dass ich vorher schon ein bisschen schaue. Und es funktioniert aber nicht. Das heißt, ich brauchte diese Nummer und habe gesagt, hey, ich komme abends hier an, ich will direkt loslegen und nicht einfach mal einen Tag vergeuden. Habe mir deshalb die Nummer geholt und es hat auch funktioniert. Und ganz interessant, du gehst dann da an so einen klassischen SIM-Karten-Schalter. Natürlich ist es ein Stück weit touristisch, kein Problem. Die Nummer habe ich übrigens heute noch. Also es war jetzt auch keine Abzocke im Extrem, weil sonst hätte ich mir jetzt was anderes geholt. Die monatliche Rate ist völlig okay. Das heißt einfach ein bisschen mehr Einmalgebühr. Und interessant ist auch, dass du wirklich, wenn du das ausfüllst, du registrierst dich ja mit einem Ausweis, dann haben die mir ein Schild in die Hand gedrückt und davon ein Bild gemacht. Und da steht wörtlich so ungefähr drauf, dass diese Nummer nur meine ist, dass ich die nicht verkaufen darf und da auch eine Strafe ist von, was haben die da drauf geschrieben? Also es war viel. Ich will nichts Falsches sagen. Ich würde mal sagen, so vielleicht 3.000 Euro oder so. Ja, wenn nicht noch mehr. Ich glaube, es war sogar noch mehr, kann es sein. So drei, ist ja auch egal. Also es waren mehrere tausend Euro. Also nach dem Motto, wenn ich diese Nummer verkaufen würde, was ich ja kann, ich könnte ja die SIM-Karte irgendjemandem geben, ne, und der die dann nutzt, theoretisch, oder meinem Namen zugelassen. Aber jeder könnte natürlich erstmal diese SIM-Karte in sein Handy stecken. Und da wurde ganz klar gesagt, nein, das machst du nicht. Das ist deine sozusagen SIM-Karte, deine Nummer, deine ID, da ist dein Ausweis hinten dran. Weil natürlich so eine Nummer auch, ja, natürlich missbraucht werden kann und ein Stück weit für manche Leute wertvoll sein kann, weil du es eben oft brauchst. Und ja, sowas kann man natürlich auch gut verkaufen. Ja, also war wirklich interessant, wie man sich dann vorstellt, dann steht man da im Flughafen mit diesem Schild. Eigentlich kommt man sich gerade vor, als würde man irgendwo eingebuchtet werden und inhaftiert. Und ja, kriegt dann aber gleich im Prinzip gesagt oder verdeutlicht, wie wichtig doch diese Nummer hier ist. Also das ist ganz interessant. Ja, das war's für heute. Ich muss mal drauf schauen, ob ich es jetzt mal geschafft habe, ein bisschen kürzer zu machen. Sieht ganz gut aus. Das war jetzt auch der Plan. Und natürlich nicht wirklich so viel kürzer. Also, aber kürzer als die letzten Episoden. In der nächsten Folge, wenn es sich anbietet, dann ein bisschen mehr zu meiner Reise in Guizhou. Auch nur, wenn es wirklich interessant ist für euch. Ganz wichtig, immer aktuelle Themen. Und gerade diese Reisen erzählen doch manchmal über China relativ viele Sachen, die auch interessant sein können, um China einfach besser zu verstehen. Von daher werde ich es immer wieder einstreuen, wenn es sich ergibt. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, mach's gut. Xia Hui Jian.